Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Willkommen zurück zum Jakobusbrief und lesen aus dem 5. Kapitel die Verse 1 bis 6. Jakobus Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Bei der Vorbereitung der Predigt erinnerte ich mich an ein Buch mit dem Titel »Die goldene Kuh«. Der Untertitel lautet »Materialismus in der Gemeinde Jesu des 20. Jahrhunderts«. Und es geht in diesem Buch um die große Gefahr, dass sich die Gemeinde Jesu den Wertvorstellungen unserer Gesellschaft anpasst bzw. angepasst hat, indem sie nicht mehr an erster Stelle nach dem Reich Gottes trachtet, sondern sich dem Verlangen nach Wohlstand und Reichtum verschrieben hat. Und das gilt natürlich in Sonderheit für die Gemeinde in den westlichen Ländern unserer Erde. Das Ganze ist jedoch nicht nur ein Problem des 20. und 21. Jahrhunderts, sondern, wie wir in unserem Predigttext sehen, war es schon immer ein Problem in der Gemeinde Jesu, auch in der Anfangszeit der Gemeinde. Bereits am Anfang von Kapitel 4 nennt Jakobus die Gier nach irdischen Gütern als Grund für mancherlei bösartige Auseinandersetzungen in der Gemeinde. Er schreibt, woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet im Sinne von hassen und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Während Jakobus hier in diesen Versen am Anfang also von Kapitel 4 ganz allgemein alle Betroffenen anspricht, konzentriert er sich in Kapitel 5 speziell auf die Reichen, und zwar auf die Reichen innerhalb der Gemeinde. Das ist wichtig. Innerhalb der Gemeinde Jesu, von denen er bereits in Kapitel 1 gesprochen hat. An anderer Stelle in Kapitel 2 spricht er von solchen Reichen außerhalb der Gemeinde Jesu, also die nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Kapitel 2 in den Versen 6 und 7. Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan, sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen, verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist. Hier geht es also um Reiche, die nicht zur Gemeinde gehörten. In Kapitel 5 geht es um die Reichen innerhalb der Gemeinde Jesu. Das ist wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Nun, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass Jakobus hier an alle Reichen in der Gemeinde Jesu denkt, aber offensichtlich gab es solche, die sich so verhielten, wie es hier geschildert wird. Ihnen schleudert er schreckliche Drohworte entgegen. Er droht ihnen das Gericht Gottes an. Auf dem Hintergrund der Lehre von der Erwählung bedeutet das, dass diese Reichen entweder aufgeweckt werden und zur Buße kommen, oder aber, wenn sie auf ihrem gottlosen Wege fortfahren, sich als solche entpuppen, die nur äußerlich, aber nicht innerlich, also wesensmäßig zur Gemeinde Jesu gehören. Dieser Weckruf erinnert uns an Kapitel 4, an die Verse 9 und 10, da heißt es ähnlich: Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und dieser Weckruf ergeht an alle, die irgendetwas mehr lieben als Gott und somit als Abtrünnige, als geistliche Ehebrecher, als Götzendiener bezeichnet werden. Statt in dem zweifelhaften Glück irdischer Güter aufzugehen, sollten sie jetzt schon anfangen zu klagen über das Elend, das über sie hereinbrechen wird, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Und um sein Ziel zu erreichen, nämlich dass diese Reichen zur Buße kommen, zur Umkehr kommen und dass der Herr Jesus Christus wieder der Erste in ihrem Leben ist, um dieses Ziel der Umkehr zu erreichen, erinnert Gott diese Reichen durch Jakobus an die Vergänglichkeit und an die Unsicherheit ihres Reichtums, klagt sie der Unterdrückung anderer an und droht mit dem Gericht Gottes. Darum geht es hier in diesem Abschnitt. Und zunächst müssen wir an dieser Stelle etwas Wichtiges abklären. Wohlstand und Reichtum sind an sich nichts Verwerfliches, sind an sich nichts Sündiges, nichts Böses. Armut bringt uns nicht in den Himmel und Reichtum bringt uns nicht in die Hölle. Wir werden in der Bibel nicht vor dem Reichtum, vor dem Wohlstand gewarnt. Wir werden allerdings gewarnt vor der Habgier, vor dem reich werden wollen. Ich lese dazu einmal einen Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief. Da richtet Paulus sich besonders an die Reichen in Kapitel 6 von Vers 9 an. Denn die reich werden wollen, heißt es hier. Es heißt nicht, die reich sind. Es gab Reiche in der Gemeinde Jesu. Das war an sich nichts Verwerfliches. Die reich werden wollen. Die fallen in Versuchung und Verstrickungen, in viel törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Wir sollten uns an dem, zunächst einmal, an dem, was wir haben, genügen lassen. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 6 bis 8. Die Frömmigkeit oder Gottseligkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wir kennen den Spruch, das Totenhemd hat keine Taschen, ja? Das Totenhemd hat keine Taschen. Wir werden nichts hinausbringen, sagt Paulus. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Hier geht es um die Dinge, die wir grundsätzlich brauchen zum Leben. Darüber hinaus gibt es viele andere Dinge, mit denen Gott uns beschenkt und die wir auch in gewisser Weise nötig haben. Aber es geht hier um den Geist der Genügsamkeit, der in den Herzen der Kinder Gottes herrschen sollte. Sie sollten nicht um jeden Preis reich werden wollen. Und wenn wir irgendwelche Bedürfnisse haben, wenn wir etwas nötig haben, dann dürfen wir es dem Herrn sagen. Er will für uns sorgen, er hat uns die Zusicherung gegeben, ich will dich nie verlassen noch versäumen. Wichtig ist, dass wir unser Herz nicht an den Reichtum, den Gott uns schenkt, hängen. So lesen wir im Psalm 62, Vers 11, fällt euch Reichtum zu, das kann durchaus sein, dass es Gott gefällt, einen Menschen in der Gemeinde Jesu mit äußeren Gütern zu überschütten, ihn reich zu machen, reicher als alle anderen. Das ist durchaus möglich, aber Vorsicht, wenn das geschieht, wenn Gott das tut, dann hängt euer Herz nicht daran und geht als Verwalter der guten Gaben Gottes mit eurem Reichtum verantwortungsvoll um. Darauf kommt Paulus ebenfalls im 1. Timotheusbrief zu sprechen, wenn er sagt, in Kapitel 6, Vers 17, den Reichen in dieser Welt gebietet, dass sie nicht stolz seien, man kann sehr stolz sein auf seinen Reichtum, sondern auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein. Die Gefahr besteht also nicht im Reichtum an sich, sondern in der Habgier. Das müssen wir auseinanderhalten. Und da müssen wir sagen, dass es eine Eigenart des menschlichen Herzens ist, eben nicht mit dem zufrieden zu sein, was wir im Augenblick haben, sondern in einer unangemessenen Weise nach mehr zu trachten. Da geht es dann immer wieder auch nach der Weise, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Das ist einfach so. Das Herz des Menschen ist wie ein Loch, da kann man alles Mögliche hineinstecken. Der Mensch wird nicht satt in seiner Gier nach mehr. Und da, wo man zufrieden ist, wo wir einen zufriedenen Menschen antreffen, da sorgt dann die Werbepsychologie dafür, dass Wünsche geweckt werden, die dann durch bestimmte Produkte gestillt werden sollen. Wir alle werden immer wieder damit konfrontiert. Und es gelingt auch, tatsächlich, Wünsche zu wecken und dann eben auch die entsprechenden Produkte an den Mann zu bringen. Man will uns weismachen, dass unser ganzes Glück von dem Besitz bestimmter Artikel abhängig ist. Das Problem ist also das unangemessene, das sündhafte Begehren des Menschen, das seit dem Sündenfall tief in seinem Herzen steckt. Und die Propheten des Alten Bundes predigten immer wieder gegen die soziale Ungerechtigkeit im Volk Gottes, gegen die Unterdrückung der Armen durch die Reichen. Jesaja spricht von der Unersättlichkeit der Reichen. Jesaja Kapitel 5, Vers 8. Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Wir denken an die großen Konzerne, die die Kleinen kaputt machen, streben nach Macht und Reichtum, machen den Konkurrenzkampf zu einer knallharten, rücksichtslosen und unbarmherzigen Angelegenheit. Das ist eine Tatsache. Also, wir fassen das noch einmal zusammen. Es geht nicht um den Reichtum an sich. Der Reichtum kann eine gute Gabe Gottes sein. Gott gibt uns, und wir alle sind ja nicht die Ärmsten. Ja, es gibt Unterschiede unter uns, das ist klar. Aber dass jemand total arm wäre unter uns, nicht das Nötigste hätte oder kaum das Nötigste, können wir nicht sagen. Das, was Gott uns anvertraut, dürfen wir auch genießen. Wir dürfen verantwortungsvoll damit umgehen. Wovor die Schrift uns warnt, wovor Gott uns warnt in seinem Wort, ist eben diese Gier nach mehr. Unbedingt mehr haben zu wollen, reich werden zu wollen und dabei ein hartes Herz zu bekommen. Ja, diese Gier nach Geld macht das menschliche Herz hart und unempfänglich für das Wort Gottes und auch für die Not des anderen. Jakobus richtet sich also nicht gegen den Reichtum an sich, sondern gegen diese Gier nach Geld, nach Hab und Gut, gegen den sogenannten Materialismus. Wenn wir jetzt an den Wahlkampf denken, an manche Plakate, die wir sehen, dann spüren wir etwas davon, was wird den Menschen immer wieder versprochen in solchen Zeiten. Absicherung der Finanzen, also mehr Geld auch und dergleichen. Das heißt, die Politiker, die eigentlich dafür da sind, die Menschen dazu zu ermutigen und aufzurufen, zur Wahrheit, zur Moral, zu einem Leben unter Gott, diese Politiker machen sich schuldig, indem sie den sogenannten Materialismus in unserem Volk fördern. Man versucht, durch mancherlei Versprechungen auf diesem Gebiet Stimmen zu bekommen. Das steckt einfach dahinter. Letztlich auch die Machtgier. Das ist eine traurige Sache. Nun, Jakobus erinnert die Reichen daran, dass all diese Dinge, nach denen sie gieren, um dieses Wort zu gebrauchen, dass all diese Dinge vergänglich sind. Es geht also hier um die Vergänglichkeit aller irdischen Güter, die das sündige Herz des Menschen über die Maßen begehrt. Schöne Kleider, Gold und Silber galten in der damaligen Zeit besonders als das Aushängeschild der Reichen. Euer Reichtum, so sagt Jakobus hier, euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Nun, Kleider, Schmuck, Häuser, Autos, luxuriöse Ausstattungen, vieles andere gehört in unseren Tagen zu dem, was reiche Menschen besitzen, auch reiche Menschen in der Gemeinde Jesu. An sich nicht verwerflich, sagen wir es noch einmal, aber die Gefahr ist nicht zu unterschätzen, dass sie es nicht nur besitzen, sondern dass sie auch ihr Herz daran hängen, sodass sie die unsichtbaren Güter, geistlichen Güter des Himmelreiches, die Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat, geringschätzen. Das heißt, die irdischen Dinge werden einem so groß und so herrlich, dass man darüber den eigentlichen Reichtum, den man hat in Christus Jesus, aus den Augen verliert. Darum sagt der Liederdichter, dass mir werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Und was ist denn das Große? Selige Ewigkeit. Das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist seine Herrlichkeit. Das ist das, wonach wir trachten sollten. Es muss nicht so sein, dass man ein Opfer des Reichtums wird. Es muss nicht so sein, aber die Gefahr ist groß. Und es gibt wahrscheinlich nicht allzu viele vom Schlage eines Nehemia, der gewiss sehr reich war, aber dessen Herz ganz auf die Sache Gottes ausgerichtet war. Das Herz des Nehemia war ganz auf Jerusalem, auf die Sache Gottes, auf die Ehre Gottes ausgerichtet, obwohl er ein reicher Mann war. Also das ist durchaus möglich, reich zu sein und dennoch am ersten nach dem Reiche Gottes zu trachten. Aber es werden wahrscheinlich nicht viele sein, auch in der Gemeinde Jesu, die das praktizieren. Sie erliegen der Gefahr, viele, vielleicht die meisten sogar, erliegen auch der Gefahr des Materialismus. Alles irdische Gut und Geld ist also vergänglich, so sagt Jakobus hier. Es steht letztlich unter dem Gericht Gottes. Diese ganze Welt steht unter dem Gericht Gottes. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Woher wissen wir das? Nun, wir können es ablesen am Kreuz. Paulus sagt, die Welt ist mir gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Das heißt, diese ganze Welt steht unter dem Gericht Gottes, ist schon von Rechts wegen, de jure, würden wir sagen, gerichtet am Kreuz. Und dieses Gericht wird einmal am Ende der Zeit offenbar werden. Himmel und Erde werden vergehen, Meine Worte, so sagt der Herr Jesus, werden nicht vergehen. Aber auch unser Leib steht unter dem Gericht Gottes. Es gibt auch niemanden unter uns, der sagen kann, dass er in diesem Leib ewig leben wird. Der Tod ist nichts anderes als der Lohn der Sünde. Ist nichts anderes als das Gericht Gottes über den Sündenfall. Wir alle haben Teil daran. Und so ergeht es der ganzen Welt. Sie steht unter dem Gericht Gottes. Obwohl wir noch in ihr leben, damit zu tun haben und mit den Dingen dieser Welt umgehen. Verfaulen, zerfressen, verrosten, das sind starke Ausdrücke, die Jakobus hier unter der Leitung des Heiligen Geistes gebraucht. Der Rost, der ja dem Edelmetall an sich nichts anhaben kann, muss hier als allgemein anerkannte Macht des Verderbens verstanden werden. Aller Reichtum also verdirbt. Aber nicht nur das, sondern das Verderben des Reichtums ist ein Zeugnis dafür, dass auch die Reichen selbst samt ihrem Lebensglück verderben werden. Und zwar plötzlich, wie es das Bild vom fressenden Feuer veranschaulicht. Das Verderben der Güter dieser Zeit ist eine gewaltige Gerichtspredigt für alle, die ihr Herz daran hängen. Eine gewaltige Gerichtspredigt. Und wie töricht ist es doch, sich in den letzten Tagen, das heißt also vor der Wiederkunft des Herrn, Schätze aufzuhäufen, die dazu bestimmt sind, dem Gericht Gottes anheimzufahren. Wie töricht ist es doch, darin aufzugehen, um schließlich darin unterzugehen. Unser Herr Jesus spricht vom Betrug des Reichtums. Man mästet sich selbst wie das Vieh, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass der kommende Tag bereits der Schlachttag sein könnte. Vers 5. Ihr habt geschlemmt auf Erden, üppig gelebt und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. In einem Zeitungsartikel war jetzt zu lesen, dass die mittlere Generation, also zwischen 30 und 59 Jahre, besonders auf Stabilität, auf Sicherheit aus ist. Das ist das Wichtigste in ihrem Leben. Sie gehen nicht gerne irgendein Risiko ein. Sie möchten gerne Sicherheit haben, Absicherung auch in finanziellen Dingen. Ja? Aber gibt es das überhaupt? Ich denke, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass es eine hundertprozentige Absicherung auf welchem Gebiet auch immer, auch auf dem finanziellen Gebiet, nicht gibt. Es gibt in dieser Welt keine absolute Sicherheit. Wie schnell kann durch eine Finanzkrise aus einem reichen Mann ein armer Schlucker werden? Und wie manche haben im vergangenen Jahrhundert durch Inflation ein Vermögen verloren. Es ist töricht, seine Sicherheit in irdischen Dingen zu suchen. Unsere Sicherheit liegt einzig und allein in unserem Herrn, der versprochen hat, uns alles zu geben, was wir brauchen. Das ist ganz wichtig. Herr Jesus, du bist meine Sicherheit, auch in finanziellen Dingen. Ich habe keine andere als dich. Eine irdische Sicherheit habe ich nicht. Ich kann alles dafür tun, was möglich ist, aber eine letzte Sicherheit habe ich darin nicht. Sie habe ich nur im Wort Gottes. Weshalb der Herr Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das heißt, er lebt von den Verheißungen Gottes. Herr, du bist meine Sicherheit im Blick auf meine materielle Versorgung. Das ist wichtig, dass wir diese Sicht bekommen. Du hast gesagt, dass du mich versorgen wirst. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr nötig habt. Ihr, den ihr ihn bittet, ist er schon nicht nur darüber informiert, sondern ist er auch willig schon, euch zu geben. Wenn es heißt hier, er weiß, was ihr nötig habt, ist das nicht nur Information, sondern das ist gleichzeitig die Bereitschaft, die herzliche Bereitschaft Gottes, dir alles zu geben, was du nötig hast für diese Zeit. Also es geht hier um die Vergänglichkeit der irdischen Werte, des irdischen Reichtums, und das schildert Jakobus hier in sehr drastischer, anschaulicher Art und Weise. Es ist eine flammende Rede, die er hier hält. Das kann man nicht anders sagen. Eine Gerichts, Predigt, die er hält, mit dem Ziel, dass seine Zuhörer zur Buße kommen, dass sie aufgeweckt werden in ihrem Innersten. Denn offenbar gab es solche Reiche in der Gemeinde, die ihre Herzen hängten an den Mammon, an die sichtbaren Dinge in dieser Welt. Sie mussten aufgeweckt werden, sie mussten zur Buße kommen und ganz neu zu einer Sinnesänderung, zur Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und nun bringt Jakobus eine schwere Anklage gegen diese Reichen vor. Das ist also das Zweite hier in diesem Abschnitt. Die Verse 4 und 6 einmal dazu. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Vers 6, ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, im Sinne von gehasst, tödlich gehasst, und er hat euch nicht widerstanden. Also in ihrer Hartherzigkeit enthielten diese Reichen denen, die für sie arbeiteten, ihren Lohn vor. Es waren Tagelöhner, die für sie arbeiteten, solche, die täglich auf ihre Bezahlung, auf ihren Lohn angewiesen waren, und es handelte sich hier um ein schreiendes Unrecht. Wir lesen einmal dazu ein Wort aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 24, die Verse 14 und 15. Dem Tagelöhner, der bedürftig und arm ist, sollst du seinen Lohn nicht vorenthalten, er sei von deinen Brüdern oder den Fremdlingen, die in deinem Land und in deinen Städten sind, sondern du sollst ihm seinen Lohn am selben Tage geben, dass die Sonne nicht darüber untergehe, denn er ist bedürftig und verlangt danach, damit er nicht wider dich den Herrn anrufe und es dir zur Sünde werde. Nun, wir denken an die vielen in unserer Zeit, die für einen geringen Lohn schwere Arbeit verrichten, die von ihren Arbeitgebern auf unbarmherzige Art und Weise ausgenutzt werden, ausgebeutet werden. Und wir denken an solche, die mit Arbeit überlastet werden, so dass sie beinahe oder auch tatsächlich darunter zusammenbrechen. Ich las jetzt in der Tageszeitung, dass viele inzwischen nach Drogen greifen, nach Suchtmitteln, weil sie sonst den Stress am Arbeitsplatz nicht ertragen können, um ihre Leistung noch mehr zu steigern. Auf der anderen Seite fallen sie dann durch entsprechende Krankheiten öfter aus als alle anderen, ja? Das ist dann die Kehrseite. Menschen, die einfach nicht wissen, wie sie mit diesem ungeheuren Leistungsdruck, den wir inzwischen haben in unserer Gesellschaft, fertig werden sollen. Das Rufen der Schnitter, so heißt es hier, das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth, das Rufen dieser Arbeiter. Dazu ein Wort aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 1. Da werden wir erinnert an die Geschichte Israels, als sie sich in der Knechtschaft Ägyptens befanden und mit harter Arbeit überhäuft wurden. 2. Mose Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Ja, erbarmungslos, ohne Erbarmen. Und 2. Mose Kapitel 2, Vers 23, und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob, und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Genau das ist es, was Jakobus hier zum Ausdruck bringen will, mit den Worten, das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth, also des Herrn der Herrscharen, der in der Lage ist, der die Mittel hat, zu seiner Zeit einzugreifen und zu richten. gerecht zu richten. Das Verhalten der Reichen steht unter dem Gericht des Herrn Zebaot, der das Seufzen der Elenden hört und dem alle Mittel zur Verfügung stehen, richtend einzugreifen. Auch der Prophet Maleachi, Kapitel 3, Vers 5, spricht davon. Hinzu kam die ungerechte Behandlung der Armen vor Gericht. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, also gehasst, und er hat euch nicht widerstanden. Es gab also offensichtlich in der damaligen Zeit innerhalb der Gemeinde Jesu reiche Richter. Reiche Richter, die einen entsprechenden Einfluss auch ausübten, eine entsprechende Macht aufgrund ihres Reichtums. Und diese reichen Richter, ob man es glauben will oder nicht, aber wir glauben es, weil Jakobus davon spricht, diese reichen Richter schreckten nicht davor zurück, das Recht zu beugen und die Unschuldigen schuldig zu sprechen, die unschuldigen Armen unschuldig zu sprechen. Das also, was Gott ausdrücklich in seinem Wort verboten hatte, nämlich das Recht zu beugen, die Person nicht anzusehen, genau das taten sie. Das ist kaum zu fassen. Aber das gibt es auch in unserer Zeit. Nicht immer wird Recht gesprochen. Durch den Einfluss des Geldes werden auch heute noch unrechte Urteile gefällt. Und das bestätigte neulich eine Psychotherapeutin, die als finanziell unabhängige psychologische Gutachten für Gerichte erstellt. Sie ist also finanziell unabhängig und erstellt psychologische Gutachten. Und sie sagte, dass manche finanziell abhängige Gutachter dem Richter das Gutachten mit dem Inhalt lieferten, der vom Richter für sein bereits feststehendes Urteil erwünscht war. Das heißt also, der Richter hatte sein Urteil längst beschlossen. Und nun macht er sich auf die Suche nach einem Gutachter, von dem er weiß, er wird mir genau das Gutachten erstellen, was von mir gewünscht ist, was meinem Urteil, das ich in meinem Herzen schon beschlossen habe, gefällt habe, entspricht, was dieses Urteil unterstützt. Und diese Gutachter sind finanziell abhängig. Das heißt also, die tun das, was der Richter von ihnen erwartet. Wegen des Geldes. Sie bekämen sonst den Auftrag nicht. Ein schreiendes Unrecht in unserem Rechtsstaat. Das gibt es also. Und wie tief mussten diese Reichen, an die Jakobus sich hier richtet, in ihrem Glaubensleben gesunken sein. Und doch, ihr Lieben, man kann noch so tief gesunken sein, es gibt immer noch die Möglichkeit zur Buße, zur Umkehr, zur Vergebung durch die Gnade des Herrn Jesus. Das ist das Ziel, das Jakobus hier verfolgt. Das unterstreichen wir noch einmal ganz dick. Ja, es geht Jakobus hier nicht darum, ihnen den Kopf zu waschen, obwohl sie es verdient hatten. Ja, es sind ja ungeheure Dinge, die hier geschildert werden, von diesen christlichen Reichen. Aber Jakobus möchte gerne, dass sie zur Buße kommen, dass sie zurechtgebracht werden. Das ist das Ziel einer jeglichen Gerichtspredigt, einer jeglichen Bußpredigt. Und die Frage, die sich für uns ergibt, ist, was können wir nun daraus lernen? Wir, die wir heute Morgen hier zusammensitzen. Ich denke, dass wir Entscheidendes lernen können, auch wenn wir uns dieser schweren Vergehen nicht schuldig machen. Und das gilt nicht nur solchen unter uns, die wesentlich mehr besitzen als die anderen. Solche haben wir auch unter uns, die Gott reich beschenkt hat mit irdischen Gütern. Das gilt aber nicht nur für solche, sondern das gilt uns allen. Ob wir viel oder wenig haben, wir alle neigen dazu, unser Herz an das Materielle zu hängen. Unser Herr Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und hier wird es nun schwierig. Es ist also die Frage, woran hängt unser Herz? Woran mache ich das fest, woran mein Herz hängt? Und das ist nicht so einfach zu klären. Zunächst einmal möchte ich sagen, da steht jeder Einzelne vor seinem Gott. Und das ist Sache des Heiligen Geistes, dem Einzelnen zu zeigen, woran sein Herz hängt, wo sein Schatz ist und woran sein Herz hängt. Deshalb diese ernste Frage zunächst einmal, ganz allgemein, an jeden Einzelnen aber von uns gerichtet, wo ist dein Schatz? Woran hängt dein Herz? Und dann noch einmal die Frage, woran kann ich das jetzt festmachen? Wie kann ich das abklären? Gerade wenn es um die Habgier geht, gerade wenn es um die Habsucht geht, ist der Mensch in der Regel nicht bereit zuzugeben, dass er hier falsch liegt. Ein geiziger Mensch, ein habsüchtiger Mensch wird selten zugeben, dass er habsüchtig ist. Er wird das vielleicht sparsam nennen. Ja, ich bin sparsam, ich bin nicht geizig, ich bin sparsam. Ja. Aber es ist selten, dass ein Mensch von seiner Habsucht überführt wird, dass er wirklich vor Gott steht und sagen kann, jawohl, Herr, ich bin geizig von Natur aus, ich bin habsüchtig, ich bin auch begehrlich in diesem Sinne. Ich kenne auch diese Gier meines Herzens nach mehr. Das ist selten. Aber es ist wichtig, dass es dahin kommt und dass man sich die Frage stellt, wo setze ich denn nun eigentlich die Prioritäten? Denn wo ich die Prioritäten setze in meinem Leben, da ist mein Schatz und da hängt mein Herz dran. Das ist eine wichtige Frage. Und da kann ich dir die Selbstprüfung nicht ersparen. Da stehe ich persönlich ganz allein vor meinem Gott und da stehst du auch ganz allein vor deinem Gott. In meiner Jugendzeit, da wollte ich gern als Kindergottesdiensthelfer tätig sein. Und das Problem war, dass dass die Vorbesprechungsstunde zusammen mit den anderen Helfern sich mit meiner Sporttrainingsstunde überschnitt. Also sie fand am selben Abend statt, an dem ich mein Training hatte. So, da hatte ich ein Problem. Wollte gerne zum Training, wollte aber auch gerne zu dieser Stunde, wollte mithelfen. Und da sprach ich mit dem Pastor darüber und ich habe bis heute nicht vergessen, was er zu mir sagte. Es kommt immer darauf an, was einem wichtiger ist. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe mich damals für den Sport entschieden. Ja. Ich war nicht wiedergeboren, ich war nicht gläubig, ich wusste nicht, was das eigentlich bedeutet, nach dem Reich Gottes zu trachten. Obwohl ich gerne im Kindergottesdienst mitgeholfen hätte, religiös war ich, aber nicht wiedergeboren, und ich entschied mich für meinen Sport. Es kommt immer darauf an, was einem wichtiger ist. Und das sagte mir ein liberaler Pfarrer. Es war ein liberaler Pfarrer. Und er hatte recht. Was einem wichtig ist, ihr Lieben, dafür hat man Zeit und dafür hat man auch Kraft. Ist es nicht so? Was dir wichtig ist, dafür setzt du dich in Bewegung. Da konnte es stürmen und schneien und regnen und was weiß ich nicht alles. Da war ich auf dem Fußballplatz zu finden. Ja. Ein Wochenende ohne Fußball war für mich undenkbar, war für mich eine Katastrophe. Das war mein Götze. Es gab auch noch andere Götzen, aber das war einer von den Götzen. Schrecklich, ja. Wenn man diese Dinge liebt, wenn man an ihnen hängt, wenn man Gott nicht liebt, über alles schrecklich. Da war mein Schatz und da hing mein Herz dran. Wie steht das mit dir? Wie steht das mit uns? Das gilt also auch hinsichtlich unseres Verhältnisses zum Geld. Der Herr Jesus sagt, ihr könnt, und wir kommen jetzt zum Schluss, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht beides, sagt der Herr Jesus. Gott kann beides schenken, das haben wir ja betont. Gott kann dich überschütten mit Geld. Er kann sich von einem Moment zum anderen zum Millionär machen. Kein Problem für unseren Herrn. Überhaupt gar kein Problem. Aber das Trachten unseres Herzens sollte allein auf ihn ausgerichtet sein. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Wie Gottes will, ja? Dem einen mehr, dem anderen weniger. Also du kannst nicht nach beidem trachten. Das geht nicht. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Das funktioniert nicht, sagt der Herr Jesus. Wir wollen immer gerne beides, ja? Nach beidem trachten. Wir sind wie der Affe, dessen Faust sich in der Kokosnussschale verfangen hat, weil er damit eine Handvoll Erdnüsse umklammert hält. So schreibt jemand. Der Affe will seine Freiheit wieder, aber er will auch die Erdnüsse. Doch er kann nicht beides haben. Es geht nicht. Er muss die Erdnüsse lassen, wenn er loskommen will. Wenn er sie zu lange festhält, wird er beides verlieren. Die Erdnüsse und seine Freiheit. Und wenn dein Herz hängt an den Gütern dieser Zeit, wenn du nach diesen irdischen Dingen trachtest, dann wirst du beides verlieren. Du wirst den Herrn verlieren und du wirst einmal die irdischen Güter, nach denen dein Herz so sehr begehrt, die wirst du auch verlieren. Die bleiben nicht. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer an dem Herrn Jesus Christus hängt, der bleibt. Der bleibt in Ewigkeit. Insofern hat uns dieses Wort sehr wohl etwas zu sagen. Nicht nur diesen schrecklichen, ungerechten Reichen von damals. Es geht also um ein Entweder-Oder. Und durch Gottes Gnade, ihr Lieben, ist es möglich, nach dem Reiche Gottes zu trachten. Allein nach dem Reiche Gottes zu trachten. Und alles andere dem Herrn zu überlassen. Und ihm zu vertrauen, dass er uns versorgen wird und auch gute Gedanken schenken kann, ja? Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, durch die uns dann das Rechte zukommt. Durch Gottes Gnade ist es möglich. Und wenn ich von der Gnade Gottes spreche, dann bin ich mittendrin in dem Geschehen auf Golgatha. Und dort am Kreuz auf Golgatha hat der Herr Jesus uns von diesem unseligen Erdmagnetismus, von diesem unseligen Trachten nach dem Irdischen, vom Materialismus grundsätzlich erlöst. Er hat uns dort frei gemacht durch sein Blut. Er hat uns erkauft für sich selbst. Wir gehören ihm, ihr Lieben. Ihm ganz allein. Herr, mein Herz gehört dir, nur dir, ausschließlich dir. Das sollte das Wirken des Heiligen Geistes in uns bewirken. Und zwar vom Kreuz her, davon, dass er uns erkauft hat als sein Eigentum, um für ihn und ganz allein für ihn da zu sein. Und dann klären sich die anderen Dinge mehr und mehr. Der Herr mag uns Gnade dazu schenken, dass wir dieses Wort auch in rechter Weise verstanden haben und auch, wenn es sein darf, noch weiter bewegen, dass es dem Feind nicht gelingt, es von unseren Herzen wegzunehmen, sondern dass wir damit in die Stille gehen und uns prüfen, woran hängt mein Herz? Amen.